Einen wunderschönen guten Morgen. Bevor es mit der Folge heute losgeht, kurz der Hinweis. Wir haben Ostern diese Woche, deswegen gibt es diese Woche die Folge der Woche schon ein bisschen früher. Als kleines Ostergeschenk haben wir euch außerdem alle Folgen dieser Woche frei zur Verfügung gestellt, damit ihr mal einen kleinen Einblick bekommt, was ihr alles bekommt, wenn ihr uns auf Patreon oder auf Steady unterstützt. Wir sind ein komplett werbefreier Podcast, das heißt, wir sind komplett finanziert durch Hörer und Hörerinnen, die dieses Projekt unterstützen. Ab 5 Dollar oder 5 Euro im Monat bekommt ihr vollen Zugriff auf alle Folgen. Von Montag bis Freitag jeden Tag eine frische Folge über Spiele mit Reviews, Interviews, Blick hinter die Kulissen, News und allen Formaten, die wir sonst so machen. Auf steadyhq.com/insertmoin könnt ihr uns unterstützen. Dort klickt ihr euch einfach ein Paket. 5 Euro im Monat ist das Einsteigerpaket für alle Folgen. Wenn ihr zum Beispiel 10 Dollar im Monat übrig habt und uns ein bisschen mehr unterstützt, dann bekommt ihr auch ein T-Shirt von uns und weitere Goodies. Schaut doch da mal vorbei, steadyhq.com/insertmoin. Wir würden uns sehr freuen und ohne euch funktioniert es nicht. Deswegen vielen, vielen lieben Dank an alle, die uns dort schon unterstützen. Wenn ihr uns auf eine andere Art und Weise unterstützen wollt, weil ihr vielleicht gerade nicht so flüssig bei Kasse seid, dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, auf unserem Twitch-Kanal ein Abo zu hinterlassen. Das kostet euch gar nichts. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, dann bekommt ihr nämlich von Amazon direkt ein kostenloses Abo, was ihr einem Streamer eurer Wahl schenken könnt. Und da bekommen wir dann 2,50 Euro gutgeschrieben. Das würde sehr helfen, wenn ihr da auch vorbeiklickt auf twitch.tv/insertmoin. Dort dann euer Prime-Abo auswählen und einmal im Monat, also alle 30 Tage, kann man dann das erneuern. Auch das hilft uns sehr. Vielen lieben Dank an alle, die das schon gemacht haben und vielleicht auch eine gute Möglichkeit für alle, die uns noch nicht auf Steady oder Patreon unterstützen. Jetzt viel Spaß mit der Folge und mit allen Folgen dieser Woche und frohe Ostern. Und wenn ihr wollt, hören wir uns ab Dienstag nächster Woche wieder. Montag ist Feiertag. Ab Dienstag nächster Woche geht's weiter. Viel Spaß und wir hören uns. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und heute bei mir zu Gast. Ein Gast, den ich mir schon lange gewünscht habe, den ich neulich mal getroffen habe, aber der noch nicht bei uns im Podcast war. Wunderschönen guten Morgen, Trant.
Hallo Manu, danke für die Einladung und ich freue mich auch, dass es mal geklappt hat.
Freut mich sehr. Vor allem, da wir heute über ein Spiel reden, was ja eigentlich gar nicht zu deiner Tagline passt. Ich meine, die meisten Leute, wenn dein Name fällt, denken ja sofort irgendwie an Looten und Leveln. Das wird ja, glaube ich, für Jahrzehnte noch hinterherlaufen wahrscheinlich. Kann sein, ja. Und dieses Spiel, über das wir heute reden, da gibt es ja gar nicht so wirklich was zum Looten und Leveln.
Mhm. Ja, genau. Wir reden über Sekiro. Aber ich finde trotzdem schon, dass das sehr in mein Schema, in mein Beuteschema passt, weil ich einfach generell From-Software-Spiele mag. Also seit seit Demon's Souls irgendwie mag ich den Stil, den die fahren und auch generell so Melee-Combat-Spiele, so Character-Action-Games, die finde ich auch super. Deswegen.
Ja. Nee, also das war jetzt auch mein erster Gedanke, als ich gedacht habe, mit wem könnte ich denn über Sekiro podcasten? Da habe ich gedacht, ich frage mal einen Trant. Wenn einer sich darin auskennt und Bock drauf hat, dann doch du. Freut mich sehr. Ich glaube, über Sekiro, also zu dir müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. Du bist wieder im Team von Game 2.
Genau.
Und arbeitest dort redaktionell mit, nachdem du einen kleinen Ausflug auf die andere Seite sozusagen gemacht hast und hast bei Inside PlayStation oder PlayStation Inside, wie heißt es?
Genau, Inside PlayStation war das. Das war, wann war ich da weg? Ich glaube 2016 oder so, dann bin ich wieder zurück in die, zu Game 2 gewechselt. Was heißt zurück? Also es war zu dem Zeitpunkt ja auch neu und da mache ich jetzt ganz normal redaktionelle Arbeit, erstelle Videobeiträge, so wie damals auch zu Game 1 Zeiten.
Genau, ja. Also zurück im du weißt, wie ich meine, ja. Zurück in den Schoß der Kolchose. Sekiro, vielleicht kurz als Einordnung, du hast schon gesagt, From Software ist jetzt erschienen bei Activision für alle Plattformen, also für Windows, PlayStation 4 und Xbox. Eine Switch-Version wird es wahrscheinlich nicht geben, oder wer weiß, mal gucken, in naher Zukunft vielleicht mal noch. Ist ein Spiel von From Software und From Software macht ja nicht nur solche Third-Person-Brawler-Spiele, die haben ja auch neulich so eine VR-Sache gemacht, aber Sekiro reiht sich schon auch im weitesten Sinne in die Souls-Serie ein, auch wenn man, da kommen wir ja gleich im Detail dazu, nicht so hundertprozentig die Formel weitergeführt hat. Also diese, was ich jetzt als Souls-Formel bezeichnen würde, eben dieses typische, du gehst irgendwo hin, du stirbst und dann bleibt dort irgendwas zurück und du kannst dorthin wieder zurückgehen, um deine Seelen oder irgendwas in der Art wieder aufzusammeln und ein knackiger Schwierigkeitsgrad. Das ist ja so ein bisschen, würde ich jetzt mal grob sagen, was die Souls-Serie vielleicht als Gameplay-Mechanik definiert, da gehört ja noch sehr viel mehr dazu. Aber Sekiro geht da ein bisschen einen anderen Weg, glaube ich, oder?
So würde ich es auch einschätzen, ja. Also wie sich das für mich rauskristallisiert hat und ich glaube, wie ich das auch wahrgenommen habe, als ich das erste Mal präsentiert bekommen habe auf der E3, war es den Entwicklern ganz wichtig, mal ein echt cooles, griffiges Metall-auf-Metall-Kampfsystem zu entwickeln. Mhm. Sie haben auch wirklich immer vorangestellt, dass sie dieses typische Wegrollen und dann den Gegner mit zwei Schlägen zu bestrafen, das wollten sie irgendwie auf alle erdenkliche Arten und Weisen verhindern und haben sich dann halt wahrscheinlich den Kopf gemacht, wie können wir denn so ein richtig geiles Schwertkampfsystem entwickeln und da kommen wir wahrscheinlich jetzt auch noch drauf. Dieser Idee ist, glaube ich, sehr viel zum Opfer gefallen, möchte ich fast gar nicht sagen, aber das stand meiner Auffassung nach und so wie ich es mitbekommen habe, ganz oben auf der Agenda.
Schwertkampf hast du schon gesagt, also wir spielen im Sengoku-Periode einen Shinobi namens Wolf, der Rache üben will an einem Samurai-Clan, die ihn damals als Kind gekidnappt haben oder seinen Lord gekidnappt haben. Er verliert dann auch seinen Arm, bekommt dann so eine Prothese, yada, yada, yada. Dann ist halt irgendwie Kampf gegen Kampf gegen Kampf, folgt auf Kampf. Und wir schnetzeln uns dadurch die wunderschöne Sengoku-Periode als Samurai mit dem Schwert bewaffnet. Und das ist wirklich auch der Fokus des Spiels. Also diese, anders als bei den Souls-Games zum Beispiel, erstellen wir keinen Charakter, sondern man spielt immer diesen Charakter und man kann keinen eigenen erstellen oder hat jetzt auch nicht die Möglichkeit da zu sagen, ich baue mir jetzt einen Schildträger, weil Blocken ist wirklich elementarer Bestandteil dieses Kampfsystems geworden. Das hast du ja schon angedeutet, dass man nicht mehr so arg rumrollen muss, sondern wirklich dieses Kämpfen mit Blocken ist das ausschlaggebende Kriterium, was Sekiro deutlich unterscheidet.
Genau, also dass du keinen Charakter erstellen kannst, das hat bestimmt auch Storygründe, aber eben auch spieltechnische Gründe, weil einen Charakter zu erstellen ist eben ein ganz typisches Rollenspielelement, wo man sich am Anfang auswählt, ist man ein Ritter, ein Zauberer, ein Scharfschütze oder ein Jäger, keine Ahnung. Und hier geht's darum, du bist halt der Ninja. Du bist ein Shinobi und der kämpft mit einem Katana und mit seinen krassen Ninja-Tools. Er bekommt ja später noch Ninja-Sterne und eine Axt und Speere und was hast du nicht noch alles gesehen? Und ich glaube, da hätte das auch gar nicht reingepasst, dass du dir einen Charakter erstellen kannst, der irgendwie unterschiedlich kämpft. Denen ging's wirklich darum, man soll als Spieler dieses Katana meistern. Man soll wirklich lernen, wie man damit umgeht. Und was du auch gesagt hast mit den Blocken, tatsächlich würde ich eher sagen, das Parieren ist das Wichtige. Sie haben ja eine Mechanik eingeführt mit einem Haltungssystem. Das heißt, wenn dein Gegner Schläge blockt von dir, aber auch wenn du seine Schläge parierst, dann schwindet seine Haltungsanzeige. Und wenn die gebrochen ist, kann man einen tödlichen Stoß anbringen. Und dann ist quasi mit einem Schlag die Lebensenergie des Gegners weg. So kann man die Kämpfe wirklich schnell beenden. Und es geht nicht darum, eine Lebensenergieleiste von einem Gegner mühsam runterzuprügeln. Es kann schnell gehen, so wie man sich das halt auch vorstellt irgendwie, wenn Samurais oder Ninjas gekämpft haben.
Das stimmt, blocken ist eigentlich der falsche Ausdruck. Ja. Man kann zwar die Blocktaste gedrückt halten und dann eben diese Schläge auch blocken, wie man das kennt von solchen Actionspielen, aber das bringt eigentlich total wenig, weil sich diese Haltungsanzeige des Gegners halt auch meistens sehr schnell wieder auflädt.
Ja.
Also wenn man nicht wirklich parieren lernt, also das bedeutet im richtigen Moment die Pariertaste, also die Blocktaste zu drücken, um dann den Schlag abzuwehren, da ähnelt das Spiel fast schon so einem Rhythmus-Game, gell? Mhm. Also ich habe mich zwischendurch gerade bei so Bosskämpfen so ein bisschen gefühlt, als würde ich jetzt ein Guitar Hero mit Katana spielen.
Mhm. Aber das finde ich immer so ein leicht unpassender Vergleich. Ich weiß schon, woher der kommt, weil das so sich anfühlt wie ein Rhythmus. Und der Rhythmus ist ja auch wichtig, sonst wäre das quasi unspielbar. Du musst schon manchmal so Muster auswendig lernen, die dann eben nach dem Rhythmusgefühl schnell abgespielt werden können. Aber die Angriffsvarianten, die variieren doch immer so stark und es ist nicht so, dass jeder Kampf dann gleich aussieht.
Nee, Aber was ich damit meine, ist von Rhythmus-Game, dass du eben sehr gut lesen lernen musst, welchen Schlag der Gegner als nächstes ankündigt.
Das also, stimmt, ja.
Das ist so dieses Wissen. So wie ich halt sehe, jetzt kommt eine blaue Note auf der Lane angefahren, muss ich halt erkennen, dass der betrunkene Mönch jetzt irgendwie einen Seitwärtsschlag macht, über den ich drüber springen muss. Oder holt er von oben aus, um ihn zu parieren. Oder sehe ich irgendwie dieses Zeichen für Gefahr und muss dann wegrollen, wirklich mal, weil ich weiß, den kann ich nicht blocken, diesen Schlag. Mhm. Oder der Speerlandsträger, habe ich da irgendwie eine Spezialblockattacke, dann muss ich irgendwie die andere Taste drücken. Also von daher hat es schon sowas von Tanzen, würde ich sagen.
Ja.
Und im richtigen Moment die richtigen Bewegungen und Schläge auszuführen, um der Lage Herr zu werden. Weil das Besondere ist ja tatsächlich, diese Lebensanzeige ist ja völlig egal. Ich muss ja nur die Haltung brechen, um dann diesen Todesschlag zu setzen. Und das ist wirklich sehr reizvoll und auch spielt sich wirklich komplett anders als ein, also in dem Kampf, als die klassischen Souls-Games.
Ja, und ich finde auch, was echt hervorragend gelungen ist, ist, dass es halt so ein aggressives Kampfsystem ist. Also Aggressivität wird belohnt. Du hast ja eben gesagt, die Haltungsanzeige des Gegners regeneriert sich, wenn du ablässt. Und so hat man eigentlich früher auch viel Souls gespielt. Man hat versucht, 2, 3 Schläge auf den Gegner zu landen und ist dann schnell wieder, hat versucht, Distanz zu gewinnen, hat das Schild hochgenommen. Und das war immer so ein sehr starres Abwarten. Und bei Sekiro wirst du jetzt quasi motiviert und auch belohnt, wenn du auf den Gegner zugehst und aggressiv ihn unter Druck setzt, um seine Haltung zu brechen. Und dadurch entsteht dann irgendwann so ein richtig geiles Kling-Klang-Klong-Gefühl, wo du denkst, so krass, so würde ich mir das auch in einem Samurai-Film vorstellen oder in einem geilen Ninja-Anime. So haben Schwertkämpfe auszusehen. Und sie sind viel weniger Videogamey, als ich das kenne. Also sie wirken doch, realistisch ist das falsche Wort, aber doch physischer.
Glaubhaft.
Ja.
Glaubhaft, genau. Finde ich auch. Vor allem darf man jetzt aber auch nicht darunter verstehen, dass man Button-Mashing betreiben kann. Nee, also damit kommt man überhaupt nicht weiter. Wenn du einfach nur drauf losklopfst, dann hast du ja selber auch keine Ausdauer mehr. Die Schläge machen überhaupt nichts. Also du musst schon wirklich gezielt aggressiv spielen. Und das finde ich eigentlich den Reiz daran. Nicht den Gegner irgendwie ausatmen lassen, aber trotzdem so sich selbst noch zurückhalten, um sich selbst nicht irgendwie zu überfordern und dann im richtigen Moment keine Energie mehr zu haben.
Genau, ja.
Finde ich echt spannend. Die Items, das fühlt sich noch so an wie früher und auch die Tatsache, dass man eben die richtigen Items bei den richtigen Gegnern einsetzen muss, das war jetzt eher so eine Sache, die mich so ein bisschen genervt hatte. Also vom Aufbau ist das Spiel ja nach wie vor so, dass es sehr viel verschiedene Wege und Pfade gibt und du musst für dich selber so ein bisschen herausfinden oder in einem Guide gucken, in welchem Gebiet kann ich mich denn jetzt irgendwie einigermaßen sicher aufhalten, weil typisch für From-Software-Spiele gibt es dann auch wieder Gegner, die dir eigentlich viel zu stark sind in dem Moment, wo du sie zum ersten Mal begegnest. Mhm. Das finde ich immer so ein bisschen unschönes Game-Design. Also das gefällt mir nicht so richtig, weil ich vom Spiel nicht so wirklich gesagt bekomme, du dieser, keine Ahnung, dieser, ich sag jetzt irgendwas, dieser Bär da in der Höhle, ohne jetzt was zu spoilern, den kannst du jetzt gar noch nicht schaffen, weil du hast nicht das richtige Item dafür. Das Spiel sagt mir das nur in dem Moment, dass ich eben weiß, ich sterbe irgendwie innerhalb von ein paar Sekunden. Und dann weiß ich immer nicht so genau, bin ich jetzt einfach nur gerade zu schlecht? Habe ich nicht den richtigen Rhythmus? Oder liegt es wirklich daran, dass ich noch nicht das richtige Item habe? Du kannst ja die Gegner auch schaffen. Also ich habe auch einen der ersten kleinen Zwischengegner besiegt und habe dann nachher irgendwas gefunden, eine Feuerlanze, die mir das viel einfacher gemacht hätte. Aber trotzdem geht's ja. Aber weißt du, was ich meine? Ich finde, es irgendwie ist so ein unelegantes Game Design.
Ja, du wolltest jetzt nicht spoilern, aber ich weiß gerade nicht, welchen Gegner du speziell meinst, der dir das
So einer in der Höhle, wo so Nebel
schlagen sind. Ah, ja, okay, genau. Die habe ich mir tatsächlich auch bis ganz zum Schluss aufgehoben. Ja. Aber da hat man auch relativ schnell gemerkt, so, das ist hier irgendwie nichts, wo ich hin muss. Und man hat auch gemerkt, dass es nichts, was im Weg steht, sondern was eindeutig optional ist. Von daher fand ich das nicht ganz so wild. Und man rafft ja schon relativ schnell, dass das Spiel, was es dir in den Weg legt, an Gegnern, nenne ich es jetzt mal so, da checkt man schon schnell, die kann ich eigentlich schaffen. Aber sie haben es auch so gut gemacht, also vielleicht kann man das ja mal kurz erklären. Es gibt natürlich wieder große Bosse, das sind dann auch wirkliche Bosse, aber es gibt auch jede Menge Zwischenbosse oder Minibosse, kann man sagen. Und haben sie skippbar gemacht. Man kann eigentlich meistens drumherum gehen und kann sich später an denen versuchen. Die Krux an der Sache ist natürlich, dass du dann die Belohnung von so einem Zwischenboss nicht bekommst. Das ist dann eine Gebetsperle, richtig? Und Gebetsperlen braucht man, also derer 4, um eine Kette zu knüpfen und die erhöht dann deine Lebensleiste. Also es ist schon gut, Zwischenbosse zu machen, aber du wirst nicht unbedingt dazu gezwungen. Und es war relativ selten so, dass ich gedacht habe, ich stecke jetzt fest und das ist nicht schaffbar. Allerdings, ich muss
sagen. Ja, man bleibt ja nie wirklich stecken. Also, das ist ja das Interessante. Da bleibt sich die From Software-Reihe ja auch treu. Du kannst ja auch an den ganzen Mobs vorbeilaufen. Du kannst dich relativ frei in der Welt bewegen, weil in Sekiro sogar noch besser als bisher überhaupt. Du hast ja diesen Grapple-Hook. Und damit kannst du dich überall lang hangeln. Du kannst irgendwie auf die Dächer hoch. Du kannst dich an Baumstämmen irgendwie hochziehen. Du siehst dann immer so ein kleines Icon. Und dann siehst du, ah, okay, da kann ich mich mit dem Grapple-Hook hoch. Mit der, wie heißt das auf Deutsch? Grapple-Hook.
Enterhaken oder Greifhaken. Genau.
Und dadurch hast du ein, Achtung Buzzword, ein total vertikales Gameplay.
Ja,
was ja so ein bisschen ungewohnt ist. Aber dadurch kann man sich sehr, sehr gut um die Gegner herum bewegen. Man ist sehr schnell. Der Wolf, der rennt ja dann da auch durch die Gegend. Und das fand ich dann schon auch ganz okay. Aber andererseits, wenn du die Gegner nicht erledigst, also auch wenn du diese Zwischenbosse nicht machst, dann fehlt dir halt auch einfach das richtige Zeug, um die noch schwereren Bosse zu machen. Also dir bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig.
Nee, dir bleibt nichts anderes übrig, aber du kannst trotzdem mal an ihnen vorbeigehen, gucken, wo da der nächste Checkpoint ist. Und also du wirst nicht gezwungen jetzt, du musst den auf jeden Fall schaffen, sonst geht das Spiel nicht weiter. So fies waren sie dann nicht. Das wollte ich eigentlich damit nur sagen und das finde ich eigentlich ganz fair.
Ja. Gerade weil es auch total was bringt. Also ganz oft war es bei mir so, dass ich einen Miniboss nicht geschafft habe. Dann bin ich irgendwo anders hin, habe mich da ein bisschen umgeschaut, habe das Spiel dann ausgemacht, eine Nacht drüber geschlafen, am nächsten Tag wieder zu dem Miniboss hin und dann irgendwie beim zweiten oder dritten Versuch geschafft.
Ja.
Also das ist ja auch so ein typisches Erlebnis von diesen Souls-Games, dass man da oft mal eine Nacht drüber schlafen sollte.
Aber hier eigentlich auch krasser als sonst, weil ich finde auch, du musst wirklich einen guten Tag erwischen, um auch die Gegner platt zu machen. Wenn du keinen guten Tag hast, wenn du nicht aufmerksam bist oder dich verbeißt und irgendwie zu leichtsinnig spielst und so, und dann kann das Spiel richtig frustrierend werden. Und wie du sagst, du stehst dann mal eine Nacht drüber und am nächsten Tag machst du vielleicht irgendeinen Nemesis innerhalb von zwei Versuchen kaputt und denkst dir so, warum war der denn vorher so schwer? Das kann auch passieren.
Es fühlt sich auch schwerer an als die Souls-Spiele. Zumindest war das so mein Eindruck, auch was ich von, also bei uns in der Community zum Beispiel im Discord-Channel, waren ganz viele halt Veteranen der Serie, die gesagt haben, Sekiro fühlt sich für sie noch viel schwerer an. Das war so gerade in der ersten Woche nach dem Launch, hatte ich so das Gefühl, weil die Leute noch diesen alten Gameplay-Stil drin hatten, also sehr viel Ausweichen, sehr viel Rollen, sehr defensiv spielen. Das hat sich jetzt, glaube ich, ein bisschen gebessert, dass die Leute auch verstanden haben, wie man Sekiro spielt. Aber was es tatsächlich einen Ticken schwerer macht, ist, dass man keinen Multiplayer mehr hat. Also du kannst dir keine Leute mehr dazu holen online, die dir dann bei schwierigen Stellen helfen. Das haben sie komplett rausgenommen. Und es gibt auch keine Möglichkeit mehr, so wirklich zu grinden. Vielleicht müssen wir da mal ein bisschen drüber reden, wie dieses Level-System funktioniert.
Genau, und so habe ich es auch in unserem Beitrag geschrieben, also den ich für Game 2 gemacht hatte. Da habe ich erst rausgestellt, dass das Spiel eigentlich am Anfang relativ sanftmütig wirkt, weil du hast den Grapple-Hook, den du schon beschrieben hast. Der gibt dir halt die Möglichkeit, sich an Gegner ranzuschleichen und die von hinten zu meuchen, sodass du Kämpfe komplett ignorieren kannst, beziehungsweise es kommt nicht zu Kämpfen. Und auch die Wiederauferstehungsmechanik ist ja auch eigentlich eine Versoftung, sag ich mal. Die hattest du vorher auch nicht in den früheren From-Software-Spielen. Wenn man jetzt von einem Gegner platt gemacht wird, hat man in der Regel noch mal einmal die Möglichkeit aufzuerstehen und einen neuen Versuch zu wagen an Ort und Stelle. Und das sind Sachen, die lassen das, finde ich, und noch diverse andere, die lassen das Spiel erstmal einfacher erscheinen, aber dann kommen eben diese Sachen, die du jetzt beschrieben hast, kein Multiplayer mehr, keine Möglichkeit, sich mehr aufzuleveln und tatsächlich auch, es gibt ja eigentlich kein Loot mehr in dem Sinne. Vorher hatte man auch in Bloodborne oder noch eher in Dark Souls hatte man die Möglichkeit, ganz viele Rüstungen und Waffen aufzuleveln und zu finden und zu gucken, was hier jetzt, welche Waffe ist die bessere für die nächste Challenge, die vor mir steht. Auch das hast du nicht. Hier hast du ja eigentlich nur dein Katana und noch die Prothesentools. Aber du bist sehr eingeschränkt in dem, was du hast. Und ich glaube auch, dass als alles Konzept, was heißt ich glaube, ich bin mir sicher, weil sie haben gesagt, so, wir haben hier ein Kampfsystem, das funktioniert äußerst gut, aber du musst es lernen. Wenn du spielst wie früher oder dich damit nicht auseinandersetzt, dann bist du frustriert, dann raffst du nicht, wie das funktioniert, du kriegst eigentlich nur aufs Maul und wir müssen das Spiel so designen, dass die Leute gezwungen sind, das zu lernen. Das klingt erstmal blöd, dass es ein Zwang ist, aber da mussten sie halt so Cheese-Taktiken rausnehmen, nenne ich es jetzt mal. Wenn ich vorher einen Boss bei Dark Souls nicht geschafft habe und habe kein Land gesehen, da war ich dann halt auch mal so faul und habe mir ein paar Dudes eingeladen, die mir den weghauen. Und das würde ich jetzt so als Käse-Taktik mal umschreiben. So, ich mach's mir damit einfacher. Oder auch eben Level, ne? Ist klar, wenn man dann einfach mal ein bisschen farmen geht und macht seinen Charakter ein bisschen stärker, dann hat man es bei diesem superschweren Bosskampf ein bisschen leichter. Als haben sie alles rausgeräumt, um dem Spieler zu sagen, setz dich damit auseinander, lest die Muster, die dir der Gegner entgegenwirft und reagier entsprechend. Ja,
weil sonst würde dieses Leveln. Dieses Leveln gibt es ja tatsächlich sogar so ein bisschen, aber es ist kein Level-System, sondern es hat ein, du kriegst für jeden Kampf Erfahrungspunkte oder ich weiß nicht, was es in dem Spiel ist. Also da füllt sich eine Leiste mit, ja, sind schon XP oder ich weiß nicht, hat bestimmt irgendeinen Namen, oder? aber du steigst nicht direkt im Level auf, sondern du hast so Stufen, die du dann diese XPs sammelst und diese Fertigkeitenpunkte, genau, das ist es. Das sind dann Fertigkeitenpunkte, die du ausgeben kannst in einem Skilltree und dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, für 1, 2, 3, 4 Skillpunkte kaufe ich mir jetzt die Fähigkeit, so einen Vorwärtsdash zu machen oder einen speziellen Blockkonter für Speerträger irgendwie mir anzueignen. Oder, was du, glaube ich, auch empfohlen hast in deinem Beitrag, so einen, wie so eine Art Salto, der die Distanz irgendwie zu Gegnern irgendwie überbrückt, der am Anfang irgendwie ganz praktisch ist und so weiter und so fort. Manche Sachen sind so passive Skills, die dir dann irgendwas erleichtern. Manche Sachen sind dann aktiv, die du irgendwie auf einen Slot legst. Aber die machen dir das die verändern nur so ein bisschen dein Gameplay oder eignen sich halt für manche Gegner ganz besonders gut, aber du wirst nie wirklich so richtig viel stärker. Das heißt, du musst wirklich dieses Kampfsystem lernen und beherrschen und kannst eben nicht dieses Grinden machen, was du gerade beschrieben hast, indem du einfach ein paar Mobs wegrotzt. Was ich sehr entgegenkommend finde, also bei den Souls Games habe ich ganz oft so dieses nervige Problem gehabt für mich, dass ich halt in diesen Spielen sehr schnell und sehr viel sterbe, weil ich oft sehr ungeduldig bin. Und wenn ich dann schon irgendwie angepisst bin, weil mich ein Gegner irgendwie mit zig Seelen irgendwie umgerotzt hat, dann bin ich erst recht unvorsichtig bei der Rettung dieser Seelen. Und das macht mich wahnsinnig, weil ich dann das Gefühl habe, ich muss doch dem Spiel jetzt nicht beweisen, dass ich es kann. Jetzt verliere ich irgendwie auch noch meine zig Erfahrungspunkte, weil ich nicht rechtzeitig und schlau genug war, die vorher irgendwie auszugeben. Und das macht mich total aggressiv. Und Sekiro kommt mir da total entgegen, weil im ersten Moment klingt es ja total fies. Jedes Mal, wenn du in Sekiro das zweite Mal stirbst, das Spiel heißt ja Shadows Die Twice, also beim ersten Mal sterben kannst du wieder aufstehen und beim zweiten Mal sterben bist du dann wirklich tot. Du verlierst dann jedes Mal die Hälfte alles deines Geldes und die Hälfte aller deiner Erfahrungspunkte, die du gerade gesammelt hast. Dachte ich im ersten Moment, fuck, das klingt ja noch schlimmer. Jedes Mal die Hälfte. Bis ich dann realisiert habe, so schlimm ist es gar nicht, weil du verlierst nur die Hälfte der Erfahrungspunkte zur letzten Stufe. Das heißt, immer wenn du weißt, jetzt kommt gleich irgendwie ein Miniboss, du hast jetzt irgendwie, die Leiste ist bei 2 und die ist zu 3/4 voll, dann kannst du wirklich tatsächlich grinden, machst noch ein paar Mobs weg. Diese Mechanik ist ja die gleiche wie immer. Immer wenn du wieder an die Feuerstelle gehst, ans Lagerfeuer, das sind hier irgendwie so Altare, dann respawnen sich die Feinde wieder. Dann läufst du 2-3 Mal hin und her, machst ein paar Mobs weg, bis du auf der nächsten Stufe bist, auf 3. Und dann hast du, sag ich mal, 100 Erfahrungspunkte. Und wenn du dann stirbst, dann sind es halt nur noch 50 und dann nur noch 25. Also dann passiert dir nichts wirklich viel. Mhm. Und das Geld kannst du vorher auch ausgeben. Und das finde ich eine total faire und gute Mechanik, weil die dich trotzdem bestraft, wenn du dich blöd anstellst. Aber du kannst sie umgehen, wenn du eben vorhast, jetzt einen Boss zu legen. Das finde ich super.
Genau, also man kann sich quasi die Sachen, die man sich erarbeitet hat, beiseite legen. Das geht ja mit dem Geld auch. Du kannst ja auch bei Händlern manchmal so Geldbeutel kaufen und da fragt man sich, okay, warum soll ich denn für Geld kaufen? Habe ich mich am Anfang gefragt. Aber der Witz ist einfach, diese Geldbeutel gehen beim Tod nicht verloren. Und so kann man sich sowohl die Erfahrungspunkte, das sind Items, die du im Inventar hast und die kannst du poppen, wenn du sie brauchst. So hat man ja auch immer gesagt bei Dark Souls, wenn man die Seelen poppt. Also ich fand's auch, das Einzige, was schwieriger ist oder was da eine Verschärfung ist bei dieser Mechanik mit den Erfahrungspunkten, ist, dass du die nicht wiederholen kannst. Das ging ja vorher immer. Du hattest immerhin nochmal die zweite Chance, deine verloren gegangenen Seelen aufzuheben. Sowohl bei Bloodborne als auch bei Dark Souls. Das geht hier jetzt nicht. Wenn dir was abgezogen wurde, dann ist es auch weg. Aber ja, du hast eben schon alles zusammengefasst, was das alles so ein bisschen milder macht. Und hinzu kommt, finde ich auch noch, dass diese Ressourcen gar nicht so wichtig sind, wie es jetzt in Dark Souls oder Bloodborne war. Weil da waren Seelen oder respektive Blutechos. Und die waren ja alles in diesem Spiel. Sie waren sowohl Währung als auch die Erfahrungspunkte, die du zum Levelaufstieg brauchst. Und weil Levelaufstiege da ja so wichtig waren, hast du dich sowas von abgefuckt, wenn du so viele Seelen mit dir herumgeschleppt hast, die dann auch einfach mal weg waren. So ein Gefühl hatte ich bei Sekiro nie. Da hat man sich mal geärgert, wenn man wirklich die Hälfte von einer großen Menge verloren hatte. Aber naja, man konnte es auch schnell wieder zusammensammeln.
Total. Ja. Und diese Punkte, die braucht man ja auch nur, wenn man jetzt gezielt irgendwie auf was hinspart. Also wenn man jetzt einfach nur sagt, ich möchte den nächsten Boss legen, dein Geld ist irgendwie versorgt, dann kannst du so oft sterben, wie du willst. Eine kleine Lore-Mechanik ist da allerdings noch mit drin. Je öfter du stirbst, desto kränker werden die Leute um dich rum. Aber auch da, das gehört halt irgendwie auch zur Story dabei. Da der Fluch, der da in dieser Welt existiert und jedes Mal, wenn du eben wiederbelebt wirst, also bei einem richtigen Tod, dann verschlechtert sich die Gesundheit der Leute um dich herum. Ich habe noch nicht so richtig begriffen, ob das auch spielerisch eine Einschränkung hat. Man findet aber dann auch Mittel und Wege innerhalb der Geschichte und der Story, da irgendwie was dagegen zu tun. Hast du da noch irgendwie... Mhm.
Ja, genau. Drachenfäule nennt sich ja diese Krankheit. Mhm, und ich fand das auch erst sehr abtörend, dieses Feature, als ich das gelesen hatte, als mir das Spiel das irgendwie versucht hat zu erklären. Weil, toll, jetzt werde ich nochmal bestraft für den Tod. Ja, und sowas ist es ja. Man stirbt immer öfter und auf einmal steht da irgendwie, die Bewohner des Landes sind infiziert mit Drachenfäule. Und ich denke mir so, oh nein, jetzt können die sterben oder was? Können die jetzt auch Händler sterben? Weil auch das ist ja so eine Arschlochmechanik, sage ich mal, die From Software gern eingebaut hat. Ich erinnere mich da an, ich glaube, Demon's Souls war das, da gab es ja einen Charakter, der hieß Patches, oder war das Dark Souls? Wenn man den zu sich nach Hause eingeladen hatte, sage ich mal, also ich glaube, das war Demon's Souls, wenn man einen NPC in seinen Nexus reingelassen hat, dann konnte es sein, dass der da andere NPCs ermordet. Also ich mir dachte so, was ist denn das für ein Arschloch-Move? Und das Spiel sagt dir das nichts. Du musst es einfach nur erleben und dann damit leben. Also du konntest das nicht verhindern. Und ich dachte auch, dass das so eine Mechanik ist in Sekiro, diese Drachenfäule. Aber auch die finde ich gar nicht so relevant. Weil was macht sie denn, wenn die NPCs mit dieser Krankheit befallen werden? Dann wird einfach nur die Chance gemindert, dass du nach einem Tod göttliche Hilfe erfahren kannst. Und göttliche Hilfe wiederum ist einfach nur eine Mechanik, die quasi den Verlust von Geld und Erfahrungspunkten nach einem Tod verhindert. Aber da haben wir ja jetzt schon festgestellt, so schlimm ist das gar nicht, wenn man was verliert. Und die göttliche Hilfe hat eh nur eine maximale Wahrscheinlichkeit von 30%, sodass ich mir denke, ja, ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn die Leute krank werden. Sterben können sie nicht. Und das Einzige, was halt ein kleines Problem ist, ist, dass die NPCs haben manchmal auch kleine Questlines. Mhm. Wenn die krank sind, die Leute, dann kannst du die nicht weiterverfolgen und dann bist du eigentlich gezwungen, sie zu heilen, was aber auch nicht so schwierig ist. Da gibt's, hast du gesagt, da gibt's Mittel und Wege. Ja.
Oder Mittelchen und Wege.
Ja, genau. Also ich fand, das klang am Anfang ganz schlimm und am Ende war es mir eigentlich fast Wurst.
Ja, eben. Ich hatte am Anfang auch voll Panik. Ich so, oh nein. Oder hatte dann vielleicht das Gefühl, vielleicht hat es irgendwas mit dem Durchspielen zu tun, dass man nur das gute Ende kriegt, wenn man wenig stirbt oder sowas. Also ich meine, solche Lore-Sachen stecken dann natürlich immer mit drin. Und da bleibt sich das Spiel ja auch sehr treu. Also die echten Hardcore-Leute sagen natürlich, das Spiel geht erst im New Game Plus richtig los. Also auch das ist natürlich alles enthalten. Optionale Bosse, richtige Bosse, alternative Sachen, die passieren können und so weiter. Ganz viel versteckte Sachen. Also da ist wirklich, da steckt alles drin, was man von einem From Software-Titel erwartet. Mhm. Ich finde es insgesamt aber doch sehr zugänglich. Also muss ich jetzt so sagen, man kann Sekiro Shadows Die Twice, finde ich, auch angehen und mal versuchen, selbst wenn man bis jetzt einen großen Bogen um die Souls-Spiele gemacht hat, weil es eben gerade so ein bisschen einen anderen Ansatz fährt und meiner Meinung nach schon zugänglicher ist als andere Sachen. Ja. Auch wenn es bockelhart ist natürlich, aber es hat in sich sehr schlüssige Momente und Mechaniken, ohne dieses ganze Vorwissen mitzuschleppen. Also du musst kein Souls-Spiel gespielt haben, um zu verstehen, wie Sekiro funktioniert. Das meine ich damit.
Das stimmt, ja. Also es gibt, glaube ich, immer noch Sachen, die man, wo man sich fragt, so wie soll das denn ein normaler Mensch entdecken? Oder beziehungsweise, ich finde, ein paar Sachen kann man schon entdecken, aber das sind wirklich sehr gut versteckte Geheimnisse, die auch sehr kreativ sind, wo ich mir denke, so, wow, also wo ich auch sehr stolz bin, wenn ich die selber entdecke. Aber die sind bei weitem nicht so verrückt, wie es bei früheren From-Software-Spielen war. Ich würde jetzt einfach mal was aus dem ersten Dark Souls nennen. Da konnte man ja in so einen Baum hochgehen, gleich im Startgebiet, und sich in das Nest eines Raben legen, sich zusammenkauern, 30 Sekunden warten, und dann kam der Rabe und hat ein Gebiet weiter vorne transportiert. Also da dachte ich mir auch so, wie kann man das denn rausfinden? Solche Sachen, finde ich, gibt's da eher weniger. Aber ja, ich würde dir zustimmen, man kann das auf jeden Fall auch, man muss kein Dark Souls gespielt haben oder sowas, um Sekiro zu verstehen.
Es hilft sogar, also wie gesagt, dadurch, dass du eben nicht diesen alten Kampfstil kennst.
Oder so, ja.
Aber es ist natürlich klar per se auch ein sackschweres Spiel und From Software, die Diskussion war ja auch sehr am Brennen, weigert sich ja auch da irgendwie einen Easy-Modus einzubauen. Da wollen wir jetzt das fast gar nicht aufmachen. Wir haben einen eigenen Cast ja darüber gemacht, über die Easy-Mode und Zugänglichkeit, und natürlich musst du einfach dieses Kampfsystem beherrschen und es kann passieren, du gibst dieses Geld für das Spiel aus, kommst beim ersten Boss schon nicht weiter und bist halt höllisch frustriert. Ja. Aber das ist halt leider so bei From Software Spielen. Die wollen das nicht, die machen das nicht. Es ist ja auch ihr gutes Recht, das so zu machen. Wie gesagt, haben wir schon viel drüber diskutiert. Aber ich muss schon sagen, ich finde, man wenn man dann den Boss legt, fühlt sich's ja immer nicht schwer an. Weißt du? So. Das ist ja immer so diese Lernkurve ist halt mega steil, aber wenn du sie dann mal gemeistert hast, dann passiert's ja auch unter Umständen mal, dass du halt einen Boss legst, ohne einmal getroffen zu werden. Ja. Das ist dann halt vielleicht beim 50. Versuch bei mir oder so, aber es geht ja. Es funktioniert ja.
Ja, aber das ist dann dieses Gefühl des Erfolgs, das man hat. Also man hat ja auch wirklich sich ein Bein ausgerissen, um das zu lernen. Und ich finde, das ist so belohnend, dieses Gefühl. Noch viel mehr als bei Dark Souls, wo ich die Bosse manchmal, das hat sich nicht immer gut angefühlt, wenn ich da Bosse gekillt habe, weil die Kämpfe selber so ein bisschen, waren auch manchmal so ein bisschen feiglingsmäßig. Man ist hingerannt, hat zweimal reingestichelt und hat dann sich bemüht, nicht getroffen zu werden. Es war eher so ein Wegrennen auch oft. Und bei Sekiro ist es dann so, dass du aggressiv gewonnen hast. So ist es meistens. Nicht bei allen Bossen, aber ich fand das immer mega krass. Das waren manchmal Kämpfe, wo ich gedacht habe, die könntest du in einem Film nicht besser abbilden. Hammer. Und das macht für mich auch den größten Unterschied aus, finde ich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich, wenn jetzt das nächste From Software-Spiel kommt, was auch immer es sein mag, wahrscheinlich Bloodborne 2, wenn sie da an diesem Kampfsystem, wie es früher war, festhalten, ich glaube, ich werde enttäuscht sein.
Wobei ja Bloodborne schon als ein bisschen aggressiver galt, oder?
Das stimmt, ja. Aber auch das hatte ich dann mal wieder gespielt und habe gemerkt, so hui, das ist aber auch ganz schön träge.
Nee, mir macht Sekiro echt Spaß. Und ich finde gerade diese Mischung geil. Also dadurch, dass man ja einen Shinobi spielt, finde ich es auch total passend, diese cheesy Stealth-Moves immer zu machen. Also die Zwischenbosse, die haben immer zwei solche roten Kugeln als Lebensanzeige oder als Anzeige für diese besonders durchdringenden Todesstöße, die man eben setzt. Zwischenbosse sind so bossig, die brauchen natürlich zwei Todesstöße durchs Herz. Und das macht mir, finde ich, total, also mir macht es total Spaß, dann auch zu versuchen, einen Weg zu finden, wie kann ich denn bei diesem Miniboss den auch von hinten erwischen, um den ersten Todesstoß schon zu setzen, bevor es richtig losgeht. Mhm. Ich finde, es ist eine valide Taktik bei diesem Spiel, weil wir spielen einen fucking Shinobi. Und wenn der nicht von hinten einen Dolch dir durch die Kehle rammen darf, wer denn dann?
Ja,
also manche sagen ja dann, es ist irgendwie Cheesen oder so weiter, aber ich finde, es fühlt sich in diesem Spiel nicht an wie Schummeln, sondern als wirklich als legitimer Weg, diese Kämpfe zu gewinnen.
Ja, nö, kann ich nur beistiften. Also es ist, genauso ist es.
Ja. Was würdest du denn sagen, was sind so die eher Sachen, die nicht so gut gelungen sind? Also manche motzen über die Grafik, wobei ich das nicht so ganz verstehen kann. Also ich finde, von der Welt her, wie die Gestaltung ist, finde ich total schön. Also da in so einem Baum zu sitzen und dann die Rosenblätter fallen so runter oder über so eine Brücke zu laufen im alten Japan. Ich finde, es hat schon sehr schöne Momente. Auch wenn es jetzt nicht die allermodernste Grafik ist, das muss man natürlich schon dazu sagen.
Genau, also ich würde sagen, technisch ist es tatsächlich das beste From-Software-Spiel, weil deren Spiele
aber das
laufen.
Das heißt ja nicht viel.
Nee, eben, deren Spiele laufen gerade auf Konsole immer sehr unrund und so. Ich erinnere mich da auch sehr stark an Bloodborne. Es hat so schreckliche Frame-Pacing-Probleme gehabt. Es lief so unsauber. Und bei Sekiro würde ich die Kritik insofern verstehen, das wirkt weniger detailliert als gerade jetzt Bloodborne, was ja zuletzt wirklich, das hat so viele Details gehabt mit diesen gotischen Bauwerken, die krass verzierten Zäune in dieser alten Stadt Yharnam und so. Überall wurde dir was entgegengeworfen, wo du davor stehen konntest. Und wie sieht das denn hier aus? Mhm. Und bei Sekiro ist alles ein bisschen simpler gehalten, vielleicht auch geschuldet durch das Setting an sich, weil da bestanden die Häuser halt mal sehr viel aus Holzbalken.
Ja.
Ich finde es eigentlich toll. Ich sehe den Punkt, dass die Grafik etwas schlichter ist, aber ich freue mich daran, dass es flüssiger läuft und ich mag das Setting auch generell. Es gab früher, finde ich, mal so eine Ära, da haben derlei Spiele sehr viel, oder da gab es sehr viele Spiele in dieser Sengoku-Ära, wo ich gedacht habe, das nervt jetzt langsam. Also so ein bisschen mittlere 2000er vielleicht, so Onimusha-Zeit. Da dachte ich mir irgendwann so, ach, konnte man was Neues machen? Und mittlerweile ist das wieder so ein bisschen, hat es so ein Comeback, da sehe ich das wieder ganz gerne. So, das letzte Spiel war Nioh, was auch wieder so ein bisschen in diese Richtung ging. Und das fand ich dann wieder erfrischend. Also das gefällt mir sehr gut. Und wenn wir jetzt gerade bei Sachen sind, die vielleicht nicht so toll sind, ich habe gemerkt, Sekiro hat viele Gebiete, wie man sie auch von den früheren From-Software-Spielen kennt, die miteinander verbunden sind. Man kann theoretisch die ganze Welt in einem Rutsch bereisen, aber die Gebiete an sich waren früher größer. In Sekiro gab es manchmal Abschnitte, wo ich dachte, wow, das ist ja cool. Und dann vielleicht so 10 Minuten später so, oh, das war's schon. Das fand ich ein bisschen schade.
Das stimmt. Da haben die alten Spiele mehr so also gerade bei Bloodborne, so diese Offenbarung, wenn man dann versteht, wie die Welt zusammenhängt. Gell? Das bei Sekiro ist ja tatsächlich sogar so, dass du, ist jetzt kein großer Spoiler, aber eine Welt ist ja so ein Erinnerungsabschnitt. Das heißt, du hast wirklich einfach ein Ladescreen und bist dann in einem anderen Bereich. Also da besteht ja gar kein Zusammenhang. Und das fand ich irgendwie, ja, das fühlt sich nicht so clever an, wie es vielleicht ja. viele andere Souls-Spiele auch geschafft haben. Also auch gerade bei The Surge zum Beispiel. Ich bin ja ein The Surge-Verfechter. Das gefällt mir ja persönlich sehr gut, auch wenn es viele irgendwie nicht so mögen. Und da war das ja auch so, dass du durch diese alten Fabrikanlagen gelaufen bist und dann findest du halt Abkürzungen und Wege und auf einmal kapierst du, ach, das ist der Bereich, der war hier drunter und da ist hier dieser Aufzug und jetzt habe ich den freigeschaltet und jetzt kann ich ja direkt da langlaufen. Das hat sich natürlich sehr viel abgeschaut bei den Souls-Spielen, klar, aber das hat mir bei Sekiro tatsächlich auch gefehlt.
Ja, stimmt, das gibt es
sehr linear. Ja.
Und wenn es das mal gibt, dann ist es eigentlich eher gemogelt. Also ich meine, gerade bei Dark Souls oder Bloodborne war es ja echt immer so, die haben wirklich zusammengehangen. Wenn du so eine Abkürzung gefunden hast, dann hast du gemerkt, so, das ist physisch korrekt. Und bei Sekiro gibt es diese Verbindung zwischen diversen Abschnitten auch. Allerdings sind die auch geschummelt. Entweder ist es der Ladescreen, den du genannt hast, weil wir uns gerade in der Erinnerung befinden. Und das ist so eine Ninja-Geheimtür, die du auf der einen Seite betätigst und auf der anderen Seite kommst du dann nach einer Schwarzblende raus. Und die Gebiete können physisch gar nicht miteinander zusammenhängen. Das ist ein bisschen cheesy. Das ist nicht so schön, ja.
Absolut. Vielleicht war es so schwierig, weil der sich halt so gut bewegen kann durch den Grapple-Hook, da diesen Level dann so zu bauen oder die Level so zusammenhängend zu bauen. Ja? Dass du dann halt wirklich, wenn du jetzt auf einer Brücke bist, könntest du ja hier als Wolf einfach runterhüpfen. Das war vielleicht einfach zu schwer, ich weiß es nicht. Aber das fällt auf jeden Fall auf. Und nochmal zu der Welt, sie ist halt nicht so abwechslungsreich wie die anderen Spiele. Das hast du ja schon angedeutet mit Bloodborne und Co. Man sieht halt eigentlich immer die gleichen ähnlichen Gebiete, die sich halt so ein bisschen vom Farbschema vielleicht mal anpassen, dass du mal nachts unterwegs bist oder mal eben irgendwie bei Sonnenschein. Aber insgesamt so von der Gestaltung sind sie schon sehr ähnlich.
Ja.
Das Gebiet erstreckt sich nicht so weit von der Epoche oder so.
Würde ich jetzt aber auch unter Geschmackssache abtun. Absolut. Also wenn man jetzt generell nicht so Bock hat auf dieses japanische Sengoku-Setting, dann... Ja. Also ich mag's und deswegen störe ich mich daran gar nicht so sehr. Ja.
Nee. Für mich ein Highlight des Jahres, des jungen Jahres bis jetzt schon. Also ich bin mir relativ sicher, dass das, glaube ich, in den Endjahres-Top-10-Listen einen hohen Platz haben wird bei sehr vielen Leuten. Also ich glaube, so viel kann man schon sagen, dass es ein absoluter Hit geworden ist. Nicht nur spielerisch, auch verkaufstechnisch. Die haben jetzt gerade Bescheid gesagt, innerhalb der ersten 2 Wochen hat sich schon über 2 Millionen Mal verkauft. Schon ordentlich.
Okay, aber Vergleichswerte dazu hast du zu den früheren Spielen wahrscheinlich auch nicht, ne?
Nee, aber wenn sie das so stolz verkünden, 2 Millionen ist ja für ein Spiel schon richtig
viel. Das ist richtig viel, ja. Krass. Ja.
Vor allem in 10 Tagen.
Ja.
Und die PC-Version. Hast du es am PC gespielt? Du bist auch ein Konsolenspieler,
oder? Ja, eher schon. Ich habe es auf der PS4 gespielt, ja.
Ich habe nur gehört, dass die PC-Version eben auch sehr flüssig läuft. Also gerade wer sehr viel Wert auf hohe Frame-Rates legt, das ist ja bei so Action-Spielen, die dann eben auch auf dieses im richtigen Moment parieren, abzielen. Ich hatte auf der Konsole kein Problem damit, aber PCler schwören natürlich auf die hohe Framerate bei der PC-Version.
Ja, besser ist das immer.
Echt gut geworden.
Ja. Aber ich finde trotzdem auch, dass die auf der Konsole ist wirklich ganz so super flüssig wie jetzt zum Beispiel in Devil May Cry, was ich finde, das läuft sehr flüssig, aber doch flüssig genug, sodass man sich da nie davon gestört fühlt.
Ja. Wunderbar. Dann bleibt uns eigentlich nur übrig zu sagen, schaut deinen Bericht oder dein Special auf eurem YouTube-Kanal auf Game 2 und in der Folge 109 gab es, glaube ich, deinen Bericht, aber du hast auch so ein Tipps und Tricks gemacht, ja, für die,
was ich vorhin erwähnt hatte. Ja, genau, im Vorfeld schon mal rausgeschossen, ja.
Ja. Gut, dann bedanke ich mich für deine Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Sekiro zu sprechen.
Ja, danke für die Einladung.
Und gerne bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Manu. Macht's gut.
Tschüss. Tschüss.